Zip FM
mit den Nachrichten.
Und nun ohne Umschweife zur Sache.
Ich sage Ihnen, Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt. Der Aufschwung ist da.
Sie helfen den Armen, wenn Sie die Reichen ausmerzen.
Ave Maria, grazia plena.
Zip FM.
Das Infomagazin der Freien Radios.
Hallo und herzlich willkommen zu Zip FM am Mittwoch, den 11. Januar. An Mikrofon und Technik ist Isabel Dien. Folgende Themen erwarten euch heute. Überwacht die Überwacher. Eine neue Internetplattform möchte die Überwachungstechnikindustrie in die Grenzen weisen. Neonazi-Anschlag in Franken. In der Region Nürnberg verübten in der Silvesternacht Neonazis einen Anschlag auf das Auto einer antifaschistisch aktiven Person. Anti-Asyl-Agitation. Die Innenministerin Österreichs, Johanna Mikl-Leitner, verbreitet gezielt Anti-Asyl-Agitation. Umstrittenes Mediengesetz in Ungarn. Das Budapester Clubradio steht vor dem Aus. Überwacht die Überwacher. Immer wieder eine Forderung in politischen Zusammenhängen, ob es nun um Zivilpolizisten auf Demos geht oder um den Verfassungsschutz oder um den sogenannten Staatstrojaner, bei dem der Chaos Computer Club erfolgreich war, die Überwacher zu überwachen. Andi Müller-Magun ist Mitglied des Chaos Computer Club, kurz CCC. Er möchte die Überwachungstechnikindustrie in die Grenzen weisen. Insbesondere den Teil, der sich um Telekommunikationsüberwachungstechnologie kümmert. Er betreibt seit kurzem eine Internetplattform in Form eines Wikis mit dem Namen Bugged Planet. Wozu das da ist, was auf der Homepage zu finden ist und was damit erreicht werden kann, im folgenden Beitrag von Vera vom Radio Frei Erfurt. Sie wollte zunächst wissen, was es bringen soll, alles darüber zu wissen, wer wo, wie, wen überwacht.
Na, für mich ist das Ganze zunächst mal so eine Art Kartografierung. Das heißt, für mich ist tatsächlich der Einsatz dieser Technologie natürlich das Entscheidende. Und bevor ich in ein Land reise oder wenn ich mit einem Land zu tun habe oder wenn ich mit Journalisten, was mir öfter passiert, über ein Land spreche, in dem irgendwelche Dinge passieren, dann ist es ein ganz erheblicher Faktor, welche Telekommunikationsüberwachungstechnik die Regierung dort einsetzt oder dort erstmal installiert. Das heißt, das Ganze ist zunächst einmal der Versuch, ein umfassendes Bild davon zu bekommen, was im Bereich Telekommunikationsüberwachung schon passiert. Und daher kommt natürlich auch der Name Bugged Planet. Der Planet ist schon relativ gründlich verwanzt.
Außerdem, so Andi Müller-Magun, entwickelt man vielleicht eine Art telekommunikative Selbstverteidigung. Wenn man ein Gefühl dafür entwickelt, welche Kommunikation man vielleicht doch lieber privat führen will, anstatt technische Geräte zu benutzen. Denn man wird sein Verhalten anpassen, wenn man weiß, dass zum Beispiel alle Suchanfragen gefiltert oder gespeichert werden, einige Seiten einfach nicht zu erreichen sind, falls man in einem entsprechenden Land wohnt, in dem dies derzeit Praxis ist. Und dass mit Hilfe des eigenen Mobiltelefons das gesamte Bewegungsprofil für immer gespeichert wird.
Naja, das Thema Telekommunikationsüberwachung, diese ganze Industrie und auch der Einsatz in minder demokratischen Ländern ist ja derzeit ein wichtiges Thema, Stichwort arabischer Frühling, Stichwort aber auch die Rolle der westlichen Staaten bei der Unterstützung nicht demokratischer Staaten mit Waffen, und Telekommunikationsüberwachungstechnik ist aus meiner Sichtweise auch sowas wie eine Angriffswaffe.
Um auf das Wiki zurückzukommen, um das genau zu verstehen, ist es wichtig, dass Unterscheidungen gemacht werden können und müssen zwischen einzelnen Überwachungssystemen.
Ja, also man muss vielleicht zunächst mal technisch drei Aspekte unterscheiden. Es gibt die sogenannte taktische Ebene. Taktische Überwachungsmaßnahmen sind also beispielsweise kleine Wanzen, die unter den Tisch geklebt werden, um Gespräche aufzuzeichnen. Das ist sozusagen das, was man taktisch, also in einer Situation direkt machen kann. Und dann gibt es die strategische Überwachung. Das ist also das, was installiert wird, um Telekommunikation per se aufzuzeichnen, weitflächig. Ohne, dass es da einen Verdacht gibt, sondern ein Verdacht kann sich ja immer noch ergeben und dann hat man es halt schon aufgezeichnet. Und dann gibt es noch das, was in der Technologiebranche höflich mit Lawful Interception umschrieben wird. Das klingt also so wie, naja, dass die Polizei halt eine Abhörschnittstelle hat für den Fall, dass ein richterlicher Beschluss ergeht, dass eben eine besonders schwere Straftat vorliegt, die es legitimiert, in die Telekommunikation einzugreifen. Leider ist der Begriff Lawful Interception aber nicht technisch weiter ausgestaltet. Das heißt, auch in Ländern, wo das Gesetz in einer einzigen Person besteht und diese Person dann sagt, ich vertraue hier niemanden, ich will alle abhören, dann ist das, was diese Anlagen machen, alle abzuhören, auch Lawful Interception. Das heißt, eigentlich ist das so ein Euphemismus.
Beispiele für Überwachungstechnik der taktischen Ebene sind Software-Bugs, die das Überwachen möglich machen, Hintertürchen in der Telekommunikationstechnik oder ähnliches, optische Mikrofone, die 1 Kilometer Entfernung überwinden können, Technik, die bei Bedarf Mobiltelefone orten kann. Und das strategische Level beinhaltet so etwas wie ein Konzept. Die gesamte Kommunikation soll überwacht werden, zum Beispiel mit Proxys, die für alle eingeführt werden und quasi das Internet für die Privatperson filtern. Technik, die alle Telefonate aufzeichnen und die Bewegungsprofile aller. Wer das und anderes also produziert, verkauft und kauft, ist in dem Wiki dokumentiert. Beim Stöbern im Wiki kann zum Beispiel ausgeräumt werden, was Siemens behauptet. Keine Überwachungstechnologien mehr zu bauen, die an Diktaturen geliefert werden. Siemens hatte eine Technologie entwickelt, die Menschen durch Stimmen und Dateninterpretation identifizieren. Dies hatte Siemens an den Iran verkauft. Im Iran wurde diese Technologie gegen Demonstranten verwendet, die dann teils gefoltert und in Gefängnisse gesteckt worden sind. Siemens wollte damit in der Öffentlichkeit nicht in Verbindung gebracht werden und steckte seine Entwicklungen in die Firma Truvicor. Außerdem gibt es einige große Firmen, die riesige Kataloge haben, was sie alles verkaufen. Aber das Gesamte wird nicht selbst von denen produziert, sondern von XY kleinen Firmen, die eben lieber im Verborgenen Technik produzieren, die Privatsphäre von anderen aufdecken. Beide Beispiele zeigen, dass Firmen durchaus nicht so gern in der Öffentlichkeit diskutiert haben wollen, dass sie Überwachungstechnologien produzieren, die logischerweise zu Repressionen benutzt werden. Bugged Planet hilft, diesen Firmen jedoch auf die Finger zu schauen. Nun aber zurück zum Wiki selbst. Wer füllt diese Internetplattform?
Ich arbeite hier im Moment mit einem Team von, ich kann sagen, 8, 9 Medienpartnern in verschiedenen Ländern, wo auch dann die Artikel herkommen, die dann jeweils die Dinge beschreiben. In diesem Fall in Deutschland ist die ARD, der Spiegel ist da mit im Boot und ein paar andere. Das ist nach außen hin in der Tat nicht ganz offengelegt, weil die Informationen nicht alles, was wir dokumentieren können, aus unmittelbar öffentlichen Quellen stammt, sondern eben teilweise aus irgendwelchen Recherchen. Aber im Grunde genommen ist das Ganze so aufgesetzt, dass ich auch Informationen entgegennehme. Im Moment gibt es ja auch, sag mal, artverwandte Aktivitäten, wo sich Journalisten, Hacker und andere mit dieser Technik beschäftigen. Es gibt relativ viel Kommunikationsfluss, wo dann halt hier und da mal ein bisschen Wissen abfällt, das dann dokumentiert werden kann. Aber die allermeisten Sachen, ich würde sagen 99% im Wiki, ist eigentlich mehr oder weniger öffentlich verfügbar. Das sind Sachen, die aus Messen eingesammelt werden. Also es gibt so Überwachungsmessen, wo diese Industrien sich ganz unverschämt, also ohne jede Scham mit ihren Produkten präsentieren, Handelsregisterauszüge gehen mit rein, Bilanzen und andere Sachen, die halt aus öffentlichen Registern stammen.
Und siehst du denn dein Wiki als quasi Aufforderung für Leute, an Informationen ranzukommen?
Also das Wiki hat zunächst mal zwei Zwecke. Für die allgemeine Öffentlichkeit versuche ich eigentlich, wie gesagt, Informationen dazu zu schaffen, um auch länderspezifisch sich selber ein bisschen besseres Bild davon machen zu können und auch die Technologie besser zu verstehen zu können, was alles da draußen passiert im Kontext Telekommunikationsüberwachung und was vielleicht auch spezifisch in einem Land passiert. Aber das Wiki hat auch durchaus den Ansatz, diejenigen, die in dieser Industrie tätig sind, viele dieser Unternehmen haben nur sehr spärliche Auftritte im Web und gehen mit diesem Treiben nicht sehr öffentlich um, die auch mal ein bisschen in die Öffentlichkeit zu zerren und das auch durchaus bis zu dem Punkt, wo die Personen selbst, die ja hinter den Firmen stehen, genannt werden und auch ihre, soweit man das eben öffentlich recherchieren könnte, ihre Lebensumstände da mal ein bisschen beleuchtet werden, um auch vielleicht bei denen ein klein wenig Nachdenken zu erwecken, was dann Privatsphäre für ein hohes Gut ist.
In der Nacht zum 30.12. kam es zum zweiten Mal in einem Monat zu einem Nazi-Anschlag auf das Auto eines antifaschistisch aktiven Menschen in der Region Nürnberg. Opfer war der langjährige Sprecher des Bürgerforums Gräfenberg, Michael Helmbrecht. Gräfenberg ist bundesweit für seinen Protest gegen die Gedenkmärsche der Nazis in dem Ort bekannt. Bei Helmbrechts PKW wurden Scheiben eingeworfen, Reifen zerstochen und die Türschlösser mit Bauschaum verklebt. Außerdem wurde Buttersäure in seinen Briefkasten gekippt. Der Sachschaden beträgt mindestens 4.000 Euro. Helmbrecht engagiert sich seit Jahren gegen Nazi-Aktivitäten in Gräfenberg und Umgebung. Sein Einsatz ist Nazi-Organisationen wie dem Freien Netz Süd seit langem ein Dorn im Auge. Hämische Kommentare im Internet nach dem Anschlag könnten ein Hinweis darauf sein, dass das Freie Netz Süd hinter dem Anschlag steckt. Das vermutet auch Karin Bernhardt, Sprecherin des Bürgerforums Gräfenberg, die Tobias Lindemann von Radio Z Nürnberg interviewte.
Warum, glauben Sie, wurde gerade Michael Helmbrecht Ziel eines Anschlags von Neonazis?
Michael Helmbrecht und ich, wir waren ja beide ein paar Jahre Sprecher vom Bürgerforum. Der Michael Helmbrecht hat ja andere Funktionen in Nürnberg übernommen. Ich bin weiterhin Sprecherin und gegen uns war das ja jetzt nicht die erste Attacke. Das zieht sich ja jetzt schon ein paar Jahre hin. Vor ein paar Jahren schon gab es einen Flyer vom rechten Netz Süd mit Porträtfotos von Michael und mir. Die sind hier in den umliegenden Gemeinden den Leuten in die Briefkästen geworfen worden. Und es war so ein indirekter Aufruf, gegen die netten Nachbarn in Anführungsstrichen vorzugehen. Also der Versuch, uns zu diskreditieren und in ein linksradikales Licht zu stellen. Wir haben das damals dann auch vom Anwalt prüfen lassen. Und es war halt so geschickt formuliert, dass man juristisch nichts gegen machen konnte. Die zweite Attacke war dann der Frankentag, der ja direkt hier in Weißenohe hinter dem Grundstück stattgefunden hat, auf dem der Michael Helmbrecht mit seiner Familie und wir wohnen. Und wir dann wirklich 3 Tage lang hier von Neonazis belagert wurden. Das war also dann die zweite Attacke. Die dritte ist, dass wir fast auf jeder Seite vom Freien Netz Süd über Gräfenberg namentlich erwähnt und geschmäht werden. Und jetzt diese Attacke auf das Auto, das war dann halt jetzt einfach die letzte oder die vorläufig letzte Attacke hier gegen den Michael. Und ich meine, ich bin indirekt auch betroffen, weil wir das alle gerochen haben und unsere Autos, die daneben standen, auch von dieser Buttersäureattacke mit betroffen waren. Unsere Autos sind allerdings sonst nicht beschädigt worden.
Wenn Sie schon in der Vergangenheit Bedrohungen ausgesetzt waren, gab es denn von der Polizei irgendwelche Maßnahmen, Sie auch zu schützen?
Ja, das auf jeden Fall. Also zum Beispiel während des Frankentages hatten wir 3 Tage und 3 Nächte rund um die Uhr Polizeischutz. Und ansonsten gibt es hier verstärkt Polizeikontrollen, also Streifenwagen, die dann einfach immer wieder hier durch den Ort fahren und an unserem Grundstück vorbei. Und das ist jetzt auch nochmal wieder erhöht worden, diese Kontrollfahrten. Also das auf jeden Fall, also den Schutz, den haben wir.
Wie hat sich denn die Polizei zu dem Anschlag selbst geäußert? Wo schätzt die Polizei, kommen die Täter her?
Ja, da haben sie sich jetzt konkret nicht geäußert. Also ich meine, ich denke, es ist offensichtlich, dass die aus der Ecke des vom Freien Netz Süd kommen. Ich meine, das Freie Netz Süd hat ja auf ihrer Homepage auch geschrieben, Kristallnacht bei Helmbrecht. Also es war jetzt kein Bekennerschreiben, aber die Häme, mit der das da geäußert wurde, lässt schon darauf schließen, dass das vom Freien Netz Süd hier veranstaltet worden ist.
Vor kurzem gab es ja auch einen Brandanschlag auf das Auto eines Antifaschisten in Fürth. Das war im Dezember. Sieht die Polizei denn einen Zusammenhang zwischen den beiden Taten?
Also da habe ich jetzt nicht mit der Polizei drüber gesprochen. Also wir sehen den Zusammenhang auf jeden Fall. Also wir wollen, es soll jetzt auch in Nürnberg eine Solidaritätsveranstaltung geben und die soll jetzt für alle Betroffenen sein, jetzt nicht nur für den Michael Helmbrecht, sondern für alle, die da jetzt von diesen Anschlägen betroffen waren. Also wir sehen da auf jeden Fall einen Zusammenhang. Das sind keine Einzeltäter, das sind gezielte Attacken gegen Leute, die gegen die Faschisten vorgehen. Das ist kein Zufall.
Eine Solidaritätsveranstaltung soll es geben. Wird es noch weitere Reaktionen geben auf diese Tat
jetzt? Es gibt sicher. Also wir haben jetzt am 19. Januar eine Solidaritätsveranstaltung oben in Gräfenberg. Und dann ist eben eine am 5. Februar im DGB-Haus. Die ist dann halt für die ganze Metropolregion. Und ja, wir sind am Diskutieren noch, wie wir da, wir sind ja auch in nordbayerischen Bündnissen vernetzt, also wie wir da jetzt dann noch weiter vorgehen, das sind wir noch in der Diskussion.
Der bayerische Innenminister Herrmann hat just zum Jahresbeginn trotz vieler rechter Gewalttaten in letzter Zeit gerade vor der Gewalt von links gewarnt. Was sagen Sie denn zu solch einem Statement?
Ja, das ist ja in so einer langen Tradition zu sehen. Die Gefahr, die die bayerische Staatsregierung sieht, die sitzt ja immer links. Ich meine, das rüttelt die anscheinend selbst nicht wach, dass 5 der Morde an den Menschen mit Migrationshintergrund hier in Bayern stattgefunden haben. Selbst da wird immer noch die Gefahr von links beschworen. Und was wir immer sagen, auf dem rechten Auge ist man hier in Bayern ja blind. Wir sind jetzt mal sehr gespannt, was auch die Ermittlungen hier in unserem Fall ergeben. Aber wir haben da nicht allzu große Hoffnung, dass da wirklich irgendwann Ergebnisse vorliegen werden.
Asylpolitik wird in Österreich schon lange nicht mehr unter dem Gesichtspunkt des Menschenschutzes gesehen. Wenn PolitikerInnen zum Thema Stellung nehmen, dann geht es meistens um Asylmissbrauch. Von der FPÖ ist man dies ja gewohnt. Nun schlägt aber auch Innenministerin Johanna Mikl-Leitner auffällig oft in diese Kerbe. Die Nichtregierungsorganisation SOS Mitmensch spricht in diesem Zusammenhang von einer gezielten Anti-Asyl-Agitation aus dem Innenministerium. Alexander Pollack von SOS Mitmensch nennt im folgenden Interview Beispiele für den rechtspopulistischen Kurs der österreichischen Innenministerin. Georg Wimmer von der Radiofabrik Salzburg hat mit ihm gesprochen.
Also ein Beispiel dafür ist die Thematisierung des angeblichen Taschengeldmissbrauchs von Asylsuchenden. Also die Innenministerin unterstellt den Asylsuchenden, dass sie mit dem Taschengeldsatz von 40 Euro pro Monat nicht nur Güter, notwendige Güter in Österreich kaufen, sondern auch Transfers ins Ausland machen, was ein absolut absurder Vorwurf ist. Und ihr Bereichsleiter für Asyl- und Migrationsfragen hat sogar sich zu dem Statement hinreißen lassen, dass Asylsuchende ja mit dem Taschengeld ins Casino gehen könnten. Also das halten wir für absolut untragbar und wie gesagt, das ist Wasser auf die Mühlen der FPÖ.
Alexander Pollack, was steckt denn eurer Meinung nach hinter solchen Aussagen? Ist das Nichtwissen, Unsensibilität oder gezieltes Schlechtmachen von Flüchtlingen mit dem Ziel, in der Bevölkerung zu punkten?
Also darüber rätseln wir auch ein bisschen, weil es ist in keinster Weise vernünftig, was die Innenministerin tut. Entweder sie wird extrem schlecht beraten oder es gibt tatsächlich eine Art Achse zwischen Innenministerium und FPÖ in Asylfragen. Weil an und für sich nützt es der Regierung und unserem Land und auch den Menschen überhaupt nichts, wenn eine Innenministerin gegen Asylsuchende kampanisiert, anstatt sich auf die Lösung der tatsächlich bestehenden Asylherausforderungen zu konzentrieren.
Nun wurde zuletzt in vielen Medien wieder behauptet, die Zahl der Asylanträge in Österreich sei wieder sprunghaft gestiegen. Und das mag vielleicht stimmen, wenn man sich nur einen Vergleich mit dem Vorjahr anschaut. Wie sieht denn SOS Mitmensch die Entwicklung bei den Asylanträgen in Österreich?
Also die Asylanträge in Österreich sind im Vergleich zu früheren Jahren noch immer auf sehr niedrigem Niveau. Also die Asylantragszahlen waren schon beinahe 40.000 und sind jetzt auf einem Niveau von ungefähr 14.000, was etwas höher ist als im letzten Jahr, wobei man eben dazu sagen muss, dass 2010 das Jahr war mit der niedrigsten Asylantragszahl im letzten Jahrzehnt. Insofern sind die Zahlen keineswegs so schockierend, wie das Innenministerium jetzt tut. Und man sollte sich in Ruhe Gedanken darüber machen, wie man Menschenschutz am besten macht und wie man den Asylsuchenden begegnet und nicht in eine Kampagne gegen Asylsuchende hineinfahren.
Nun gibt es ja die Regelung in Europa, dass dann Asylsuchende abgeschoben werden können, wenn sie zuletzt in einem sicheren Drittland gewesen sind. Und Österreich, das ja sozusagen mitten in Europa, mitten in der EU liegt, da fällt dann der Nachweis auch, wenn man über Land kommt, schwer sozusagen nicht aus einem sicheren Drittland gekommen zu sein. Wie kommen denn Menschen, die in Österreich einen Asylantrag stellen, überhaupt nach Österreich?
Ja, das ist ein bisschen das Perverse einer Situation, dass eigentlich Menschen, die Schutz brauchen und die nach Österreich kommen wollen, keinerlei legale Möglichkeiten haben, nach Österreich zu kommen, sondern darauf angewiesen sind, auf die Hilfe von Fluchthelferinnen und Helfern, den sogenannten Schleppern, die sie eben nach Österreich bringen. Und das ein bisschen pervers an der Situation ist, dass die Innenministerin zum einen zum Kampf gegen die Schlepper aufruft, aber eben zum anderen Menschen, die Schutz braucht, überhaupt keine Möglichkeit gibt, ohne der Hilfe von Schleppern nach Österreich zu kommen.
Hat sich eigentlich in Österreichs Asylpolitik mit dem Wechsel von Maria Fekter zu Michl Leitner irgendetwas geändert? Maria Fekter ist ja eine ausgewiesene Hardlinerin.
Die Frau Fekter war eine ausgewiesene Hardlinerin und es hat von ihrer Seite immer wieder populistische Ausbrüche gegeben. Was aber jetzt zu beobachten ist, dass dieser Populismus und diese Unterstützung der Anti-Asyl-Agitation der Rechtspopulisten noch viel systematischer stattfindet als noch unter Fekter. Das heißt, es findet jetzt praktisch keine Pressekonferenz oder Stellungnahme der Innenministerin statt, ohne dass dort nicht auch Asylsuchende diskreditiert werden. Und das hat einen ja eigentlich beispiellosen Charakter angenommen.
SOS Mitmensch kritisiert die Kampagne der österreichischen Innenministerin gegen Asylsuchende und sagt, besser wäre es, die dringendsten Probleme zu lösen in der Asylpolitik. Wie lauten denn die dringendsten Forderungen von SOS Mitmensch an das österreichische Innenministerium?
Also die Forderungen betreffen eine ganze Palette an Themen. Das ist eben zum einen die Frage, wie Asylsuchende nach Österreich kommen können. Eben, dass Österreich endlich wieder legale Möglichkeiten für Asylsuchende schafft, etwa indem auch Anträge aus dem Ausland wieder angenommen werden, etwa indem Menschen, die nach Österreich kommen, nicht gleich im Sinne der Dublin-Verordnung zurückgeschickt werden in andere EU-Länder. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Frage, wie die Menschen in Österreich versorgt werden. Also da haben wir die Anwesenheit, die sogenannte Anwesenheitspflicht für neuankommende Flüchtlinge scharf kritisiert, weil diese Anwesenheitspflicht, die bedeutet, dass die Flüchtlinge die ersten 7 Tage in der Asylstelle bleiben müssen, dazu führt, dass Flüchtlinge von unabhängiger Rechtsberatung, die gerade in diesen ersten Tagen sehr wichtig ist, abgeschnitten werden. Dann gibt es das Thema der Arbeitserlaubnis für Asylsuchende. Derzeit sind Asylsuchende vom Arbeitsmarkt weitgehend abgeschnitten, was sehr schwere und negative Folgewirkungen sowohl für die Menschen als auch für unsere Gesellschaft als Ganzes hat. Asylsuchende werden derzeit nicht von Integrationsmaßnahmen, sind derzeit nicht von Integrationsmaßnahmen betroffen. Der Integrationsstaatssekretär lehnt es ab, überhaupt zum Thema Asyl Stellung zu nehmen. Also es gibt eine Vielzahl an wichtigen Themen und Herausforderungen, denen sich Österreich stellen sollte.
Massenentlassungen bei den Zeitungen, Hungerstreiks beim Fernsehen. Die ungarische Medienwelt ist in Aufruhr. Seit das umstrittene neue Mediengesetz in Kraft ist, rollen immer mehr regierungskritische Köpfe. Jetzt steht auch das Budapester Clubradio vor dem Aus, das letzte unabhängige Radio des Landes. Auf Februar wird ihm die Sendefrequenz entzogen. Wilmar Rall vom Radio Rabe Bern berichtet.
Das Budapester Clubradio fürchtet schon länger um seine Sendefrequenz. Eigentlich schon seit 2 Jahren, seit die rechtskonservative Regierung unter Viktor Orban an die Macht kam und damit begann, regierungskritische Stimmen einzuschränken. Clubradio ist die letzte unabhängige Stimme in der ungarischen Radiolandschaft. Politik ist ein Schwerpunkt in ihrem Programm, sagt Julia Varadi, Kulturjournalistin beim Clubradio.
Es ist nämlich nur noch die einzige Radiostation, wo es Debatten gibt, wo jede politische Seite seine Stimme hören lassen kann und Meinungen auch ausgesagt werden können. Dieses Radio wird momentan von 500.000 Zuhörer angehört, obwohl diese Frequenz nur für eine ziemlich enge Territorie gültig ist. Das heißt also die Hauptstadt Budapest und rundherum nur noch einige Kilometer weiten. Das zeigt, dass die Menschen in Ungarn doch die Wahrheit hören möchten. Aber die Regierung möchte nicht, dass die Menschen die Wahrheit hören.
Um ihre Wahrheit zu verbreiten, hat die Fidesz-Regierung verschiedenste neue Gesetze verabschiedet. Unter anderem auch das neue Mediengesetz. Vergangenen Sommer trat es in Kraft, trotz heftiger Kritik aus dem In- und Ausland. Damals wurden auch alle Sendefrequenzen neu ausgeschrieben. Zuständig für die Neuvergabe dieser Sendefrequenzen ist der Medienrat. Dieser Medienrat besteht ausschließlich aus Vertretern, die der rechtskonservativen Fidesz-Regierung nahestehen. Nicht Clubradio mit seiner 500.000 Hörerinnen und Hörer hat die Frequenz erhalten, sondern Autoradio. Ein Radio, das noch gar nicht existiert, aber mehr bezahlte und mehr Musik und keine kritischen Inhalte sendet. Clubradio will sich mit dieser Entscheidung des Medienrates nicht abfinden und versucht nun mit einer Klage den Entscheid vor Gericht anzufechten.
Wir haben unsere Anklagen zum Gericht gebracht. Das sind 2 Frequenzen. Eine ist das, was wir jetzt verlieren werden, weil wir glauben, dass das Prozess des Frequenzentnehmens nicht rechtmäßig gewesen ist. Und außerdem gibt es eine Frequenz, eine andere, die wir vor 2 Jahren erworben hatten. Aber diese Erwerbung hatte die neue Regierung, das heißt dieses neue Medienrat, sagte, dass es nicht rechtmäßig gewesen ist.
Der Gerichtsprozess um die Frequenzen ist derzeit im Gange. Beim Budapester Clubradio hofft man auf einen positiven Entscheid. Man sei im Recht, meint Julia Varadi. Ob aber das Gericht dieses Recht auch anerkenne, das sei eine andere Frage.
Und wir warten auf die positive Antwort, obwohl leider es sehr viele Vermutungen gibt, dass auch die Rechtsverfahren in Ungarn nicht ganz so vor sich gehen, wie es objektiv sein sollte. Es gibt einige Beispiele in den letzten Monaten, wo man das Gefühl hat, dass das Gericht überhaupt nicht mehr unabhängig ist.
Im schlimmsten Fall werde man halt nur noch übers Internet senden, meint Julia Varadi. Sie macht sich große Sorgen um die gegenwärtige Entwicklung in Ungarn, denn der Versuch, Clubradio die Frequenz zu entziehen, sei nur eine unter einer ganzen Reihe von Maßnahmen der rechtskonservativen Regierung, die Demokratie in Ungarn zu begraben.
Es zeigt den Weg zur Diktatur, wo keine freien Äußerungen erlaubt werden, wo Medien nicht mehr frei sind, wo diejenigen Stimmen, die über die Wahrheit was aussagen, einfach verstummt werden.
Das war das ZIPFM vom 11. Januar 2012. Diesmal mit Beiträgen aus Erfurt, Nürnberg, Salzburg und Bern. Ihr könnt die Einzelbeiträge oder die gesamte Sendung nachhören unter freie-radios.net. Die in der Sendung genannten Internetadressen waren: Mehr Infos zur Überwachung der Telekommunikationsüberwachungstechnologie gibt's unter bugtplanet.info. Das nächste ZIPFM gibt es morgen vom Radio Unerhört Marburg. Tschüss und macht's gut, bis dahin.